Liebe Gemeinde, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten im Fernsehen schauen, dann fragen wir uns vielleicht manchmal, stimmt das auch, was wir da lesen oder sehen? Oder bestimmen vielleicht die Mächtigen, die Reichen, die hohen Politiker, was wir für wahr halten sollen? Dass unser heutiger Predigttext in der Bibel steht und nicht herausgestrichen wurde, das ist für mich ein starkes Argument, dass die Geschichte glaubwürdig ist. Und es ist für mich auch ein starkes Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Denn unser heutiger Predigttext redet so unverblümt von der großen Schuld eines mächtigen Königs, dass man eigentlich hätte erwarten können, dass die Mächtigen diese Geschichte aufhübschen oder am liebsten ganz streichen. Im Mittelpunkt des Predigttextes steht eine prophetische Gleichniserzählung. Damit wir sie verstehen können, möchte ich die ganze Geschichte aus dem zweiten Buch Samuel nacherzählen, teilweise auch mit wörtlichen Zitaten aus der Bibel. Es geht um den großen König David. Er ist auf der Höhe seiner Macht. Militärisch war er sehr erfolgreich. Er hat sogar die Stadt Jerusalem erobert und zur Hauptstadt des Reiches gemacht. Die Bibel erzählt davon, dass er 7 Frauen hat. Auch das spiegelt die politische Macht des Königs wider. David führt gerade Krieg, dabei bleibt er selber zu Hause in Jerusalem. Nichts Ungewöhnliches. Er lässt seine Söldner losziehen, während er in seinem Palast in Sicherheit ist. Auch heute ist es ja oft so. Die Soldaten werden in den Krieg geschickt und die Befehlshaber geben die Befehle in sicherer Entfernung. Und nun wird es spannend. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. Und so kann man erahnen, dass diese Frau beim Baden vielleicht auch gar nicht mehr so viel Kleidung anhatte. Der König David jedenfalls ist begeistert von der Schönheit dieser Frau. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Batseba, die Tochter Amiels und Frau des Hethiters Uriah. Ihr Mann ist also ein Ausländer, jemand, der nicht die vollen Rechte hat wie die Einheimischen. Ein Fremdenlegionär, ein Söldner. Die werden ja oft für die besonders gefährlichen Einsätze genommen. So ist er einer von Davids treuesten Gefolgsleuten. Gerade ist er nicht zu Hause, er ist ja bei einem Kriegszug mit dabei. Was macht David jetzt mit seiner Lust, mit seinem Begehren, mit seiner Gier? Dann heißt es, David sandte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Hätte Batseba sich wehren können? Hätte sie sich dem König David verweigern können? Wohl kaum. David nützt seine Macht auf gemeine Weise aus. Wir würden das heute sexuellen Missbrauch nennen. Er begeht Ehebruch, verstößt gegen das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger und ließ es David ausrichten. Kaum zu glauben, dass die Mächtigen nicht im Auftrag Davids oder seiner Nachfahren diese Geschichte wieder aus der Bibel herausgestrichen haben, sondern dass sie so bis heute erhalten ist. Und das Drama nimmt nun erst seinen richtigen Lauf. David aber sandte zu Joab. Das ist Davids oberster Truppenkommandeur. Dieser soll nun Uria, den Hethiter, zu David nach Jerusalem schicken. Und Joab sandte Uria zu David. Und als Uria zu ihm kam, fragte David, ob es mit den Soldaten und den Kampfhandlungen gut stehe. So ein Heuchler, der David. Darum hat er Uria nicht kommen lassen. Es ist ja klar, was Davids Absicht war. Er lässt Uria nach Hause holen, dieser soll mit seiner Frau schlafen. Und dann kann es David nicht gewesen sein. Die Vaterschaft soll dem Uria untergeschoben werden. Die Bibel erzählt das ganz genau, dass dies die Absicht war. So schickt David den Uria also nach Hause, er soll zu seiner Frau gehen. Und dann steht noch da, er lässt sogar noch ein königliches Ehrengeschenk hinter ihm hertragen. Doch Uria macht David einen Strich durch die Rechnung. Uria geht nicht nach Hause, sondern ihr übernachtet mit den Dienern des Königs am Eingang des Palastes. Darauf befragt, antwortet er und sagt, die Soldaten müssen im freien Feld übernachten. Und auch die Bundeslade, also der Schrein mit den Gesetzestafeln, die Mose am Sinai erhalten hat, auch diese Lade hat nur ein Zeltdach. Und sogar die hohen Offiziere müssen auf dem bloßen Boden schlafen. Deshalb geht er nicht nach Hause zu seiner Frau, sondern er schläft bei den Dienern am Eingang des Palastes. Und jetzt wird's gefährlich für David. Aber statt dass er sich spätestens jetzt seiner Verantwortung stellt, treibt er das böse Spiel Zug um Zug weiter. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ diesen Brief durch Uria selber überbringen. Darin stand, stellt Uria in die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, sodass er erschlagen wird und den Tod findet. Ungeheuerlich. Uria wird von David als Überbringer seines eigenen Todesurteils missbraucht. Und so stirbt Uria bei einer besonders gefährlichen Mission. Die Bibel beschreibt das Scharmützel vor den Toren einer belagerten Stadt. Aber nicht nur Uria stirbt dabei, auch noch andere israelische Soldaten finden auch den Tod. Der Mord an Uria betrifft nicht nur ihn, auch andere Soldaten werden ermordet und in dieses Verbrechen mit hineingezogen. Verantwortlich dafür ihr eigener König, König David. So, das hat geklappt. Den einzigen, der ihn hätte zur Rechenschaft ziehen können dafür, dass er sich Batseba einfach genommen hat, den hat er kaltblütig ausgeschaltet. Als der Bote David die Meldung von Urias Tod überbringt, darf sich David die Erleichterung nicht anmerken lassen. Er antwortet mit einem ziemlich blöden Spruch. Der Bote, der zu Joab, dem Truppenführer, zurückgeschickt werden soll, soll sagen, nimm die Sache nicht so schwer. Das Schwert holt sich bald diesen, bald jenen. Nur Mut, kämpfe noch entschlossener gegen die Stadt, bis sie zerstört ist. So hat David einen seiner treuesten Männer ermorden lassen, nur um seinen Ehebruch und seine Vaterschaft zu vertuschen. Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann gestorben war, hielt sie für ihn die Totenklage. Nach Ablauf der Zeit, nach Ablauf der Trauerzeit, holte David sie zu sich in den Palast und heiratete sie. Sie gebar ihm einen Sohn. So könnte David nun für sich denken, das Vertuschen hat geklappt. Es ist noch einmal alles gut gegangen. Und nun wird unser Predigttext eingeleitet, der Predigttext aus dem 2. Samuelbuch im 12. Kapitel mit folgenden Worten. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. Da brach David in heftigen Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. Und so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich vor den Nachstellungen Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben, habe seine Frauen in deinen Schoß gelegt und dich zum König über Juda und Israel gemacht. Und wenn das noch zu wenig war, hätte ich dir noch dieses oder jenes geben können. Warum hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Du hast den Hittiter Uriah auf dem Gewissen, durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umbringen lassen und dann hast du dir seine Frau genommen. Genauso wird nun das Schwert sich in aller Zukunft in deiner Familie Opfer suchen, weil du mich missachtet und die Frau des Hethiters zu deiner Frau gemacht hast. David sagte zu Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Nathan erwiderte, auch wenn der Herr über deine Schuld hinwegsieht und du nicht sterben musst, der Sohn, den dir Bathseba geboren hat, muss sterben, weil du mit deiner Untat den Herrn verhöhnt hast. Dann ging Nathan nach Hause. Ich glaube, wir können uns das so richtig vorstellen. Der Prophet Nathan erzählt dieses Gleichnis. Er fängt mit dem Rechtsstreit an. Der König David entrüstet sich, wie ungerecht es ist, wenn der reiche Mann, der ja genügend Tiere hat, das Lämmchen des armen Mannes stiehlt, um seinen Gast zu bewirten. Das ist mega ungerecht, das darf nicht sein. Und dann antwortet der Prophet Nathan, auf Hebräisch sind das zwei kleine Wörter, Ata ha'ish, du bist dieser Mann. Und ganz wörtlich auf Hebräisch fehlt noch das Verb. Nathan sagt einfach, du, dieser Mann. Endlich, nun erst gehen David die Augen auf über sich selbst. Der große König David, der in der Bibel so oft als großes Vorbild beschrieben wird, er erkennt nun, leider erst jetzt, wie schäbig er gehandelt hat. Hätte er das nicht viel früher erkennen müssen? Hätte er nicht anders handeln müssen? Ehebruch nach heutigem Maßstab, sexueller Missbrauch, heimtückischer Mord an einem Untergebenen, für den er eigentlich noch die Fürsorgepflicht gehabt hätte, und als Kollateralschaden werden noch etliche andere Soldaten mit ermordet. Und dann erzählt die Bibel, dass Gott David seine Schuld vergibt. Allerdings stirbt der neugeborene Sohn. Warum dies so sein muss, das können wir heute, glaube ich, kaum verstehen. Zwei Dinge nehme ich von der Erzählung mit. Das eine, mich fasziniert, wie kritisch, wie modern die Bibel manchmal ist. Wenn man es vergleicht, damals im alten Orient haben viele Könige Propheten angestellt. Sie wurden dafür bezahlt, dass sie gut über den König reden. Die Propheten machten quasi die Öffentlichkeitsarbeit für die Politik, für den König. Es gibt alte Archive, die gefunden wurden, dann kann man dort Tonscherben, Tontäfelchen finden und dort steht drauf, wie die Propheten den Königen prophezeiten, dass es dem Volk gut gehen werde, dass der König viele Kriege gewinnen wird. Aber in der Bibel steht, dass der Prophet ganz kritisch ist, dass er sogar dem großen König David klar macht, dass er ein Mörder ist, den Tod verdient hat und dass Mord auch für den König eben nicht geht. Wie offen und ehrlich, kein Mensch steht über dem Gesetz, nicht einmal der große König David. Und der zweite Punkt, den ich mitnehme, manchmal ist man völlig blind, wie man sich selber verhält. Man merkt es einfach nicht. Vielleicht tut man jemandem Unrecht, aber man ist einfach blind auf beiden Augen. Und dann bräuchten wir jemanden wie Nathan, der uns die Augen öffnet, sodass wir wieder realistisch sehen können, was wir an der Situation beigetragen haben. Und ich denke, was wir auch lernen dürfen, jeder von uns hat auch Anteile, die vielleicht nicht nur gut sind, Anteile, die uns bestimmen, die uns manchmal beherrschen, auch wenn wir es eigentlich gar nicht wollen. Und dann sagt die Bibel, glaube ich, ziemlich ehrlich, wir haben solche Anteile. Wir dürfen uns dessen bewusst sein und sollen versuchen, damit so gut wie möglich umzugehen. Und so ist diese traurige, tragische Geschichte ein Beispiel dafür, wie gnädig Gott ist. Er vergibt Schuld, auch wenn sie so groß ist, dass es sogar eigentlich die schlimmste Schuld ist, der Mord an einem anderen Menschen. Gott vergibt die Schuld und er lässt uns Wege finden, die wir in unserem Leben gehen können. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.